Wie führt man eigentlich eine Automarke, die einst für radikale Kompaktheit stand, erfolgreich in eine elektrische und digitale Zukunft? Und wie funktioniert Leadership, wenn das Team klein ist, aber der Anspruch riesig? Wolfgang Ufer ist CEO von Smart Deutschland und er spricht mit mir in dieser Episode der Chefetage über Strategien, Unternehmenskultur und Verantwortung und über die Frage, warum Elektromobilität zwar auch oft begeistert, aber immer wieder auch extrem polarisiert und worauf es ankommt, damit Menschen Veränderungen wirklich mittragen. Viel Spaß! Ja, moin und herzlich willkommen hier in meinem Podcast Chefetage. Ich bin live neugeboren und ich spreche hier regelmäßig mit Unternehmern und mit Führungskräften darüber, wie sie führen, was sie antreibt und auch, was es in ihrer Branche gerade so für Herausforderungen gibt. Es geht also um Themen wie Leadership, um Transformation und ganz viel Veränderungen und auch immer wieder um Unternehmertum. Also schön, dass du da wieder mit dabei bist. Heute geht es um ein Thema, was bei Diskussionen und Debatten oft extrem emotionale und irgendwie auch seltsam irrationale Reaktionen auslöst. Ich kann das immer gar nicht verstehen. Das geht dann von sehr positiv, da bin eher ich, bis zu völliger Ablehnung. Und das, obwohl es eigentlich nur um Technologien und um Mobilität geht. Die Rede ist natürlich von Elektroautos. Und dazu habe ich mir einen richtig spannenden Gesprächspartner eingeladen, nämlich den Deutschlandchef einer Automarke, die irgendwie gleichermaßen stark solche Emotionen immer wieder ausgelöst hat, nämlich von Smart. Smart ist ja als Anbieter eines regelrecht revolutionären Autokonzepts gestartet und hat sich seitdem immer wieder erheblich transformiert. Und heute ist es die, ich glaube sogar wirklich erste, mehr oder weniger deutsche Automarke, die bereits komplett den Switch zur Elektromobilität vollzogen hat. Und das finde ich extrem spannend. Deshalb freue ich mich total auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen, Wolfgang Ufer.
Hallo Lai, freue mich sehr, dass ich dabei sein darf heute.
Ich freue mich auch. Wer mich so privat und persönlich kennt, weiß, ich bin der totale Autonarr. Also so gerade Family und Friends um mich rum sind immer total genervt. Wenn jemand auch nur andeutet, er braucht ein neues Auto, dann will ich immer sofort mit zum Probefahren gehen.
Sehr gut.
Also von daher, das ist mein ganz persönliches Thema hier heute. Bin ich gleich mal gespannt, ob du auch so ein Autonarr bist. Aber wir fangen erstmal an. Wer bist du denn überhaupt so ganz persönlich?
Genau, also ich kann dir sagen, natürlich bin ich ein Autonarr, ein Elektroautonarr, würde ich sagen. Ganz persönlich habe ich mal BWL studiert, International Business in Reutlingen. Ich glaube, im Vorgespräch haben wir festgestellt, dass du auch aus der Ecke kommst. Das ist eigentlich ganz lustig. Dann habe ich während meines Studiums bei Bosch gearbeitet, ja, und war da auch bis zum letzten Moment des Studiums und habe mich dann für das nächste Unternehmen entschieden, weil ich Endkunden unbedingt haben wollte in meinem Berufsleben. Und das ist bei Mercedes-Benz gewesen. Bin dann um die Zentrale von Mercedes-Benz und durfte da ganz tolle Projekte und Themen bearbeiten. Und bin dann irgendwann in Luxemburg gelandet, hatte da war Teil der Geschäftsführung für Marketing- und Vertriebsthemen zuständig. Und ja, das war so ein Moment, wo plötzlich das Telefon geklingelt hat und ich dann irgendwann bei Smart gelandet bin. Also das ist so ein bisschen meine Geschichte bis heute. Und jetzt bin ich hier Teil der neuen Smart-Welt und darf Deutschland verantworten. Ich persönlich bin Familienvater und eigentlich würde ich mal sagen, ein ganz normaler Kerl. Ich glaube, wenn du jetzt meine Kollegen fragen würdest, wie sie mich einschätzen, würden sie wahrscheinlich schon sagen, dass ich eher optimistisch bin. Ich kann auch wirklich lustig sein gleichzeitig, aber es ist mir auch wichtig, dass man gewisse Werte hat und verlässlich ist, dass man zuverlässig ist. Und natürlich, wenn man erfolgreich sein will, dann muss man auch fleißig sein, das gehört für mich auch dazu. Also so ein Mix zwischen, ich kenne die alte Schule und lebe in der Neuzeit und habe damit kein Problem. So
das
würde ich mich
beschreiben. Klingt, also für mich so als Insider total schwäbisch. Das klingt wie eine Beschreibung von schwäbischen Urwerten. Fleißig, traditionell, aber trotzdem auch mal lustig und aufs Neue aus und
Und auch in die Zukunft investieren. Das ist schon mal wichtig. Also nach vorne investieren und auch die richtigen Investments in der richtigen Höhe dann durchziehen. Natürlich, klar, ich habe da überhaupt kein Problem, dass ich aus dem Schwabenland komme, ganz echt sogar von der Schwäbischen Alb und ich stehe da dazu und alles, was ich gelernt habe, auch aus meinem Elternhaus und meinem Vater, viele dieser Werte jeden Tag vermittelt bekommen. Das ist für mich Teil des Erfolgs, wenn man davon sprechen kann, dass ich heute erfolgreich bin.
Ja, wenn man jemanden sagt, der sei echt schwäbisch, dann ist das, finde ich, auch ein echtes Kompliment. Also von daher. Und du, wenn man so dann...
Ich sehe es so, ja.
Ja, das, ich lasse hier keine andere Sichtweise zu in diesem Podcast. Ja, und wenn ich mir so anschaue, also dann dein Werdegang, der ist ja auch dann... Der ist ja, also ich meine, Bosch ist ja auch eine schwäbische Institution letztlich. Ja. Und dann, du hast jetzt Mercedes-Benz gesagt, aber ich habe es noch so kennengelernt, da sagt man eigentlich, man war beim Daimler. So.
Also. Das war damals noch Daimler Chrysler sogar.
Ja.
Also das kann man sich gar nicht vorstellen, was da auch passiert ist in dieser Firma und auch was das für eine tolle Firma ist und vielleicht auch, wenn man dann dort arbeiten dürfte, was es mit einem gemacht hat, was man lernen konnte. Man hat natürlich unfassbar tolle Themen bearbeiten dürfen und hat gleichzeitig auch ganz tolle Menschen kennenlernen dürfen. Auch gerade das Thema, wenn wir davon sprechen, Chefs, Vorgesetzte, da hast du wirklich Menschen um dich rumgehört, gehabt, die dich geprägt haben, wo du gesagt hast, wow, das ist toll, will ich auch so übernehmen. Oder natürlich gab es auch Momente, wo man dachte, so auf keinen Fall, ich mache es auf keinen Fall so.
Da kommen wir bestimmt gleich nochmal genauer drauf, bevor wir nochmal auf deinen Werdegang kommen. Gibt es auch Zeiten, wo du nicht arbeitest? Und wenn ja, was, also ich meine, der Schwabe, der schaffe, ist ja klar, so, ne? Also und es gibt ja auch so den Spruch, das größte Kompliment, was man einem Schwaben machen kann, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht selber anfange zu schwäbeln, das größte Kompliment, was man Schwaben machen kann, ist ja zu sagen, ha, du siehst aber abgeschafft aus. Aber gibt es auch mal so die Zeiten, wo du nicht arbeitest und wenn ja, was machst du dann?
Also ich glaube, jeder braucht irgendwo einen Ausgleich und mal so eine Pause, dass auch mal irgendwie das Gehirn und alles so ein bisschen entspannen kann. Ich persönlich habe das natürlich vorwiegend am Wochenende, auch wenn ich eigentlich immer so ein bisschen arbeite, weil der Kopf ist immer an. Ich liebe es zu laufen. Ja, ich bin ja jeden Morgen hier durch die Landschaft und du kannst dir, glaube ich, so ein bisschen vorstellen, die hügelige Alpkante und das ist was ich brauche, wo ich mich auch für jeden Tag vorbereite und das kann ich natürlich umso besser an einem Wochenende, wo ich dann unterwegs bin, oft nehme ich dann auch nochmal hier meine Kinder mit, wir besprechen irgendwas und haben da mega Spaß. Also gerade das Thema Sport ist mir sehr wichtig, dass ich einen Ausgleich habe, dass ich da auch auf der Dimension mich da wirklich auch herausfordere und ich werde übrigens auch gerade von meiner Familie, von meinen Kindern sehr herausgefordert, weil die mittlerweile immer fitter werden. Und das ist eigentlich für mich ein ganz wichtiges Thema. Zusammen sein, Zeit verbringen, einfach auch ein bisschen Ruhe dann bekommen, gar nicht so wild. Und ich habe dann gleichzeitig, wenn ich dabei bleiben kann, mein Sohn ist beispielsweise Skispringer und ich bin der mit ihm da immer auf diese Turniere fährt und dann an der Schanze steht, seine Ski wächst, ihn coacht und so weiter. Er ist 10 Jahre alt. Das ist also ein kleiner Kerl mit unfassbar großem Mut. Das sind Sachen, wo mich wirklich komplett ablenken und wo ich einfach auch nochmal andere Perspektiven da in den Kopf bekomme.
Das klingt gut, ja. Ja, wenn du laufen sagst, meinst du wahrscheinlich ein schnelles, ein Rennen, ein Joggen oder genau, weil also ich wandere leidenschaftlich gern und das ist ja auch auf der Schwäbischen Alb, da gibt es unglaublich schöne Wanderstrecken und Wanderrouten. Ja, klasse. Du hast gerade schon gesagt, du bist, nachdem du bei Bosch warst du dann bei Mercedes-Benz, beim Daimler. Jetzt ist Smart ja Teil von dieser Marke damals noch viel mehr gewesen, als das, glaube ich, heute der Fall ist. Wie bist du aber trotzdem, wie ist dieser Weg gewesen von Mercedes zu Smart? Ich habe so ein bisschen gegoogelt und einen Bericht gesehen, wo du erzählt hast, dass du eine Anfrage gekriegt hast und dann eigentlich erstmal gar nicht wolltest und gesagt hast, um Gottes Willen, also zum Smart, nee.
Ja, das ist richtig. Also man muss sich so vorstellen, von Mercedes will man eigentlich nicht freiwillig gehen, weil das ist schon eine ganz besonders tolle Automarke. Und ich war damals in Luxemburg und jeder kennt Luxemburg, das ist ein sehr, sehr reiches Land und ich habe da soeben, also eigentlich schon erfolgreich Themen umgesetzt und wir hatten gerade den SLS eingeführt. Ich weiß nicht, ob du das Auto noch kennst, um Flügeltüren. Wir hatten 44 Autos verkauft in der Sekunde, die neue A-Klasse eingeführt, irgendwie 20.000 Menschen, die da kamen und die A-Klasse damals gesehen haben. Und in der Sekunde ruft dann so meine Chefin an, ich war fast 5 Jahre auf der Position, meine Chefin, sage ich schon, das war da nicht die Chefin, das war die Chefin Smart. Und die meinte, Wolfgang, ich habe da eine wahnsinnig tolle Aufgabe für dich und würde dich da gerne für diese Aufgabe gewinnen. Und der erste Reflex war, natürlich nicht. Nein. Und das Lustige ist aber, dass ich dann schon, das war so die erste Lektion, weil sie es geschafft hat, mich so zu begeistern für die Aufgabe, dass ich gesagt habe, ich will diese Aufgabe annehmen, weil die ist so spannend und herausfordernd, dass ich unbedingt da dabei sein will. Und das hat es dann wirklich im zweiten Moment geschafft, so dass ich dann auch wirklich eine Passion entwickeln konnte, um bei Smart zu starten. Das ist jetzt irgendwie 12 Jahre her oder so.
Was war das für eine Aufgabe?
Sie hatte mir damals, wirklich, wir leben jetzt in der V2-Welt, wir spulen alles zurück, was wir jetzt bis heute haben. Und ich habe die Aufgabe bekommen, für 50 Städte weltweit verantwortlich zu sein für Sales und Marketing und durfte die aus der Zentrale neben ihr für sie steuern. Da waren Städte in USA, Kanada, Mexiko, in Europa im Prinzip die Hauptstädte, in China 15 Städte, Japan, alles, was du dir vorstellen kannst. Ich habe die Mittel dafür bekommen und die Aufgabe war, schau, dass dort mehr Autos verkauft werden. Egal, wie du es hinkriegst, du bist verantwortlich und ich musste jedes Jahr zeigen, dass ich hier besser performe als der Rest der Welt. Und es hat auch wunderbar funktioniert. Ich hatte ein wunderbar tolles Team und es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und da ist sogar eine Community entstanden, die bis heute irgendwo da ist. Und vor allem in dieser Smart-Welt ist Community was ganz Wichtiges. Da hält man zusammen. Wenn man einmal smart ist, ist man immer smart. Also es war eine ganz tolle Zeit, könnte ich jetzt ewig drüber erzählen.
Also für jemanden, der so in diesem Bereich Marketing, Vertrieb und Ähnliches ist, gesagt bekommen, hier hast du letztlich Budget, ein Produkt und mach mal, du hast Freiheit, ist natürlich auch eine großartige Aufgabe, ne?
Das stimmt, aber ich habe jetzt das so sehr locker positiv erzählt, aber die Chefin, die Annette Winkler, die ist schon auch, das ist eine knallharte Managerin gewesen. Das war jetzt nicht nur im Sinne von hab Spaß und verbringe tolle Zeit, sondern ich musste jedes Jahr zusätzliches Verkaufsvolumen herstellen. Das heißt, ich wurde wirklich gemessen an meinem Erfolg und nur somit ging es weiter. Und das war eine harte Schule, aber gleichzeitig eine Herausforderung, in der man bestehen konnte und die unfassbar Spaß gemacht hat. Ich habe so viel gelernt, ich habe auch von ihr viel gelernt. Das war auch eine harte Zeit. Aber weißt du, genau dann, wenn du eine harte Zeit durchlebst und auch selber gestaltend durchleben kannst, das ist das, was die Menschen größer werden lässt und wachsen lässt und wo man einfach auch dann am Ende ein positives Resümee hat und sagt, da konnte ich jetzt was lernen und die 10 Maßnahmen haben funktioniert und die 5 anderen nicht und das nehme ich mit in die nächste Station. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das hat mich geprägt und prägt mich bis heute.
Ja, das glaube ich. Was sind deine Aufgaben heute als Deutschlandchef von Smart, als CEO von Smart Deutschland?
Ja, im Prinzip, wenn man sich Deutschland jetzt vorstellt, ganz speziell auch für Elektromobilität, weil wir ja als Smart hier seit 2019, du hast es in deinem Intro richtig gesagt, ja voll elektrisch im Angebot sind und alle Verbrenner im Prinzip abgestellt haben, sind wir in Europa unterwegs und verkaufen unsere neuen Fahrzeuge. Wir haben jetzt nicht nur den V2, sondern wir haben ja zwischenzeitlich auch größere Fahrzeuge. Der V2 ist ausgelaufen in dieser Phase. Und jetzt geht es darum, dass ich in Deutschland für alles, was hier notwendig ist, verantwortlich bin. Ich weiß nicht, ob du die Marketing-Ps, ob die dir was sagen, also der Preis, wo wir verkaufen, wie das Produkt hier in der Stelle genau aussieht, wie das Marketing aussieht, was wir mit den Menschen hier tun, auch das Vertriebsnetz. Ich habe 100 Autohäuser, 180 Werkstätten und das ist meine Verantwortung, hier einen Erfolg herzustellen und alles dafür zu tun, dass wir als Smart diese Transformation, dass wir ein bisschen größer werden, auch mit dem Produkt, aber natürlich auch in der Stückzahl, im Volumen, im Auftritt, dass wir eine tolle Elektromarke sind, die jetzt hier, wie wir unterwegs sind, in einem Premium-Segment starten und, sage ich mal, erfolgreich sich weiterentwickelt, auch mit neuen Produkten. Also wir sind da auch auf einer Reise strategisch und werden uns da immer weiter, sage ich mal, verändern und vor allem größer werden.
Ich kann mir vorstellen, dass das, was ihr da tut, durchaus eine sehr, sehr große Aufgabe, eine Mammutaufgabe ist und gleichzeitig habe ich gelesen, dass ihr jetzt ja nicht, ich sage mal, hunderte Leute seid bei Smart Deutschland, die sich genau darum kümmern. Mit was für einem Team setzt du das um und wie darf man sich das so vorstellen?
Da hast du recht, Live. Wir sind bei Smart keine große Firma. Kannst du dir vorstellen, wir sind im Prinzip wie ein Startup. Wir haben Produkte, die sind wirklich, haben mit einem Startup gar nichts zu tun, aber wir als Firma sind sehr modern und wachsen im Prinzip wirklich vom Kleinen und generisch nach oben. Und für mich ist es ein Erfolgsfaktor, dass wir eben nicht groß sind, dass wir klein starten. Und da kann ich dir auch eins meiner wichtigsten Erfolgsfaktoren, die aus meiner Sicht relevant sind, benennen, dass du das Team gar nicht groß aufbaust, sondern es müssen die richtigen Leute sein. Ich glaube, wenn du weniger Leute hast, aber die richtigen, ist es für mich mehr wert, wie wenn ich viele habe, die dann irgendwas tun und es bringt mich nicht weiter. So kannst du dir also vorstellen, dass wir wirklich in einer sehr, sehr kleinen Mannschaft gestartet sind und natürlich jetzt jeden Monat oder dann, wenn wir es brauchen, größer werden und langsam mehr Leute aufbauen. Aber wichtig ist, dass du die richtigen Leute hast. Und das ist für mich wirklich das Top-Thema. Das heißt, bei jeder Einstellung Smart Deutschland bin ich mit im Bewerbungsprozess. Das ist mir super wichtig. Ich will wissen, wer will bei uns dabei sein und was ist das für ein Profil. Da geht es mir darum, dass in so einem dynamischen, herausfordernden Umfeld, du sagst gerade Transformation, da brauchst du Bergsteiger. Weil am Ende gehen wir alle zusammen wie so auf so einen Mount Everest, weißt du? Und wenn du das Gefühl hast, und das ist auch gar nicht wertend gemeint, es sind jetzt Menschen, die keine Höhenangst haben oder mit der Steigung Themen haben, dann darfst du das nicht gemeinsam machen. Dann musst du auch den Menschen, der da dazukommen will, musst du schützen. Wenn du aber diese Bergsteiger auswählst und gemeinsam da nach oben gehst, dann hast du da wirklich ein Team zusammen, was sich wirklich gegenseitig hilft. Ja, wenn dann das eine Thema plötzlich schief läuft, dann kommen alle und sagen, let's do it, wir machen das zusammen. Und dieser Spirit, das ist wirklich einzigartig live. Und deswegen schaffen wir das, so eine Aufgabe zu meistern mit einem Team noch kleiner 30.
Stell dir das mal vor. Ich wollte gerade fragen, wie viel seid ihr? Also,
wir sind unter 30 Leuten. Das ist Wahnsinn. Okay. Das kannst du in Deutschland so nicht finden. Natürlich haben wir auch eine Europaeinheit, die uns auch das eine oder andere hilft. Aber das ist unfassbar, wie effizient wir sind und was das für besondere Menschen sind, die sowas schaffen zusammen.
Was mich da interessieren würde, ist, du kommst ja aus dem Umfeld eines Großkonzerns.
Mercedes-Benz. Konzern, so, ja, ne? Genau.
Also du bist eigentlich so ne? Also ein Konzerngewächs, könnte man sagen. So, und dann plötzlich, es ging jetzt auch nicht von heute auf morgen, aber wie hast du es geschafft dann, also man braucht ja durchaus, wenn du sagst Startup, man braucht ja so eine gewisse Startup-Mentalität. Wie hast du dir die wieder geschaffen oder hat das in dir eh schon gegärt und du hast gesagt, das ist eigentlich genau das, was ich mal brauche?
Wahrscheinlich hat es in mir gegärt und als ich damals von Mercedes zu Smart bin, dann bin ich ja schon fast in ein Startup. Weißt du, der Smart ist schon immer eine Marke, wo man als Einzelperson viel mehr Verantwortung hat und die auch ausführen muss. Und ich sag's mal so, wir es nicht tun, passiert es nicht. Und wenn du diesen Spirit hast und dir das auch Spaß macht, weil das ist für mich pure Freude übrigens. Mhm. Also viel schlimmer ist doch, wenn ganz viele Leute da sind und alle streiten, wer jetzt wofür was zuständig ist oder was machen darf. Und das ist bei uns gar nicht der Fall. Wir haben eher zu viele Aufgaben, zu viele Ideen, als dass wir die alle hinbekommen und sind froh, wenn wir die Hälfte davon jeden Tag schaffen. So musst du es dir vorstellen. Also wir müssen die ganze Zeit priorisieren, wir müssen schnell sein, es passiert wieder was. Wir treffen uns jeden Morgen und sind im Prinzip, was bringt der Tag, wie sind die Zahlen, was müssen wir tun, was ist der nächste Step. Es macht unfassbar viel Spaß. Es ist hochdynamisch, aber es macht unfassbar viel Spaß.
Wie darf man sich das vorstellen, so von der Arbeitsweise, Arbeitskultur auch? Es gibt ja heute wieder sehr viele Debatten über Remote-Arbeit versus Präsenz. Wie sieht das bei euch aus?
Ja, da bin ich, da musst du dir vorstellen, ein Teil des Teams ist natürlich auch in Gesamtdeutschland unterwegs, vor allem die Vertriebsteams. Wir haben ein Büro in Stuttgart, da sind wir auch ein, zwei Tage auf jeden Fall in der Woche. Aber ich schreibe jetzt nicht vor, dass jeder im Büro sein muss, davon halte ich nichts, weil ich weiß, dass jeder Vollgas gibt. Und zwar an jeder Stelle. Das ist in dieser Bergsteiger-Truppe, in Anführungsstrichen, ist das eher das Thema, sie sagen uns, Leute, macht mal eine Pause, wir sind jetzt heute hier und gehen jetzt nicht heute auf den Gipfel. Ja. Das ist wirklich so, da muss man aufpassen, dass man Menschen nicht verbrennt. Das ist überhaupt nichts Schönes, aber deswegen gebe ich da nichts vor. Und wir treffen uns eher, weil wir uns treffen wollen und uns zusammen dann im Büro sehen oder dass wir dann mal einen Pizza-Abend machen etc. Und natürlich ist man auch viel unterwegs, also jetzt ein Teil der Mannschaft. Ich bin selber auch viel in Deutschland unterwegs und bin da in den Vertriebsnetzen unterwegs. Deswegen ist es eher bei uns ein hybrides Arbeiten mit an der Stelle keiner direkten Vorgabe.
Ich spreche hier auch immer sehr viel über Leadership, was ich jetzt bei aller Autobegeisterung nicht vergessen möchte. Hast du so für dich ganz persönlich so Führungsprinzipien, Leadership-Prinzipien?
Ja, zum einen, du hast den Podcast Chefetage genannt. Das passt eigentlich überhaupt nicht zu mir, weil ich sitze in keiner Chefetage, sondern ich sitze in einem Großraumbüro mittendrin, um mich rum, meine Leute. Und wir rufen uns die Dinge über den Schreibtisch zu. Und ich liebe das. Und ich würde wirklich traurig sein, wenn mich irgendjemand wieder in ein Büro reinsteckt, wo ich drin bin, die Tür zugeht und die Leute sind nicht mehr da. Also das ist klar, du hast natürlich Termine, Meetings, Gespräche, wo du dich zurückziehst, da gibt's dann entsprechende Räume. Aber am Ende des Tages, dass ich da bin und die Leute um mich rum, das ist jetzt für alle kein Problem, sondern im Gegenteil. Und dann kann man auch mal lachen, irgendeinen Spaß haben und das tun wir, glauben wir, das müssen wir auch tun, weil das ist ein hartes Umfeld, in dem wir unterwegs sind und da muss man auch Humor haben in dem Ganzen. Und ich glaube, ein weiteres Thema, was mir wahnsinnig wichtig ist, du musst auch ein Vorbild sein. Das ist, glaube ich, die Lehre meiner Führungszeit, dass es nicht funktioniert, wenn du nicht selber was vorlebst. Das kann man, du kannst eigentlich Dinge nicht von anderen erwarten, die du selber nicht erfüllst. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, was mich prägt und wo ich sage, das will ich auch weitergeben als Wert.
Das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich auch immer wieder erlebe, dass es daran häufig hapert, ne? Also nach draußen hin zu sagen, was für Werte und was für Prinzipien man hat, ist einfach, aber dann danach zu leben, ist für viele dann, also, oder viele machen es dann auch einfach nicht. Gibt es da bei dir irgendwie so ein Korrektiv, was vielleicht auch mal in der Zweifel sagt, so Wolfgang, du hast dich da vielleicht gerade, bedenke das nochmal, gibt es da irgendjemand, der dich mal auch kritisch sozusagen dann dran erinnert oder wie machst du das? Weil, also ich kann mir vorstellen, so im Alltag kann es auch mal passieren, dass man vielleicht, ja, da ein bisschen fahrlässiger wird oder so. Also mir würde das, glaube ich, passieren.
Mhm. Also ich kann dir eins sagen, allein Korrektiv ist mein Team. Mhm. Ja, also wir haben so eine offene Kultur, die haben überhaupt kein Problem zu sagen, Wolfgang, das sehen wir jetzt nicht so und warum siehst du das? Ich finde, diese Diskussion und diese Kultur, die muss auch da sein, wenn du in so einem Umfeld bist, wie ich es bin. Dass du einfach was erreichen musst, dass du was Neues aufbauen musst, dass du kreative Menschen brauchst, die gleichzeitig aber auch diszipliniert das dann abarbeiten. Und deswegen haben wir diesen Austausch und da gibt's dann auch mal eine kontroverse Diskussion, wo ich vielleicht dann auch mal sage, okay, wenn ihr das alle seht und die Argumente habt, dann entscheide ich, dass wir es so machen. Aber wichtig ist natürlich, dass ich es trotzdem entscheide. Also es ist jetzt nicht so, dass ich am Ende des Tages nicht die Verantwortung übernehme, weil ich muss natürlich auch, sage ich mal, die Ergebnisse verantworten. Aber diese offene Kultur, das würde mir auch fehlen, wenn ich das nicht hätte. Die befördere ich. Ich frage aktiv nach. Mhm. Ich will auch, dass wenn du einen Termin hast oder Meetings oder Morgenrunden, dann sagt jeder was, weil mich das ja auch interessiert. Sonst brauche ich ja die Menschen nicht in diesem Termin. Also wenn ich sowas mache, dann will ich, dass jeder beiträgt. Dafür ist er ja da.
Ist, glaube ich, aber auch eine der schwierigsten Aufgaben als Führungskraft. Ich habe vor kurzem mit Kai-Boris Bendix darüber gesprochen. Der ist CEO der Karl Kühne KG, also die mit dem Sauerkraut und Ähnlichem. Und der hat so ein bisschen beschrieben, also der hat Stationen in Indien und in Thailand und an vielen anderen Stellen für Beiersdorf damals gehabt, wo er Beiersdorf dort aufgebaut hat. Und er sagte, da hat er gelernt, wie schwierig es ist, Menschen dazu zu bringen, offen Unzufriedenheit und Kritik zu zeigen. Also diese, man nennt das ja psychologische Sicherheit, also diese psychologische Sicherheit zu vermitteln am Arbeitsplatz, dass das geht. Und das hat ihm dann sehr geholfen, auch in Deutschland das dann umzusetzen. Gab es so einen Moment, wo du für dich erkannt hast oder wo du das auch vielleicht nochmal mehr gelernt hast, das zu tun? Oder ist das etwas, wo du vielleicht auch langsam reingewachsen bist?
Ich glaube, dass das am Ende schon auch daran liegt, dass man, ich glaube, dass wenn du jetzt ein Team führst oder führen darfst, dass du sicher einen Teil davon selber ausgesucht hast. Und das ist auch in beide Richtungen eine Vertrauensbekundung.
Ja.
Das bedeutet, ich will, dass du für mich arbeitest, mit mir arbeitest und derjenige oder diejenige entscheidet sich auch dafür, für dich zu arbeiten und für diese Marke und das Thema. Und dieses Vertrauensverhältnis, das zu gestalten und beizubehalten, das ist im Prinzip mein Job. Und wenn du das hast und wenn du das beibehältst und auch, sage ich mal, zuverlässig und ehrlich da miteinander umgehst, dann hast du auch eine Ebene, wo jemand auch mal was sagt, was ihm nicht so gefällt, weil er weiß, wer du bist und wie du reagierst und damit auch rechnen kann. Und das heißt nicht, dass ich nicht auch mal sauer sein kann. Ja, ganz sicher, natürlich, da gibt es dann auch mal eine Diskussion, die ein bisschen intensiver ist. Aber das machen wir, weil wir eine Begeisterung haben für was. Und dann kommen auch mal solche Reibungen. Aber das ist eigentlich positiv, weil am Ende ist das Thema geklärt und da bleibt auch nichts hängen. Ich glaube, Vertrauen ist da ganz wichtig. Und dass man das beibehält und dass es auch authentisch ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig in der Führung.
Spürst du, also du sagst, Leute selber aussuchen, es wird ja immer noch viel auch über einen gewissen Fachkräftemangel gesprochen oder Kräftemangel gesprochen. Ja. Gleichzeitig erleben wir eine Phase, wo durchaus auch wieder Stellen in großen Konzernen abgebaut werden. Hast du noch den Eindruck, diesen Kräftemangel gibt es oder ist einfach auch smart als Unternehmen so, ich sage mal, durch diesen Startup-Charakter, durch das Produkt so speziell, dass es einfach noch Leute viel, viel mehr anzieht und du das gar nicht so erlebst?
Ich finde nach wie vor es nicht einfach, die richtigen Leute an Bord zu bekommen. Mhm. Weil das ist mehr als nur eine Ausbildung oder mehr als nur, ich war in dieser Tätigkeit schon mal irgendwo angestellt. Mhm. Also für mich gehört nicht nur diese Qualifikation dazu, sondern auch dieser Fit, dieser Kulturfit, dieser Charakter. Das zu bekommen, ja, das ist keine einfache Aufgabe. Wir sind aber, glaube ich, wir machen da mindestens 4 Termine, bis wir uns entscheiden mit den jeweiligen Kandidaten. Das ist keine Schikane, sondern das ist eine ganz logische Abfolge. Man mal prüft, wer ist das, was kann der. Dann geht es darum, dass man ein Teamfit-Gespräch macht, wo man andere mit reinholt. Dann checkt man über ein Panel die Qualifikationen und da bin ich dann irgendwo auch nochmal mit drin, wo ich meine Sicht reinbringe. Und über diesen Prozess heraus suchen wir Menschen aus. Und ich kann ja sagen, es hat sich bewährt. Jeder ist irgendwie stolz auf den anderen. Mhm. Und wir arbeiten da in wirklich hartestem Umfeld, Autoindustrie, Elektromobilität. Aber das ist für mich die Challenge. Und um deine Frage nochmal final zu beantworten, ich finde, es ist immer noch oder es ist schwer, die richtigen Leute zu finden, die dann auch nachhaltig funktionieren. Aber vielleicht auch, weil wir da einen hohen Standard oder einen hohen Wert drauf legen. Mhm.
Gib doch nochmal vielleicht einen kleinen Überblick, was so der aktuelle Stand bei Smart ist. Also wer da jetzt nicht so in der Autowelt drin ist, der hat tatsächlich ja noch diesen Zweisitzer immer vor Augen, aber jetzt auf der Straße begegnen einem ja plötzlich völlig andere Autos mit dem Smart-Logo. Wahrscheinlich kannst du den Spruch schon nicht mehr hören, aber es hat so ein bisschen das Gefühl von aus klein mach groß, weil das sind ja plötzlich recht große Fahrzeuge, die ich da immer sehe und auch völlig andere. Was ist da passiert? Was ist sozusagen dieser Weg gewesen? Wo steht ihr da heute?
Also kann ich ganz kurz erklären. Wir sind 2019 haben wir im Prinzip Smart auf komplett neue Beine gestellt. Wir haben in dem Zuge eine neue Firma gegründet, die zusammen mit Mercedes-Benz und dem Shareholder Geely, das ist eine chinesische Firma, die uns Technologie zur Verfügung stellt, Smart in ein neues Unternehmen gebracht und haben natürlich gesagt, wir wollen jetzt größer werden, wir wollen wachsen. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass wir vergessen, dass der Fortwo unsere DNA ist. Jeder, den man jetzt uninformiert vorab fragt, würde natürlich immer Smart mit einem Fortwo in Verbindung bringen. Das ist auch richtig. Und ich glaube, ich habe auch gerade erklärt, dass ich selber ein großer Fan bin von Fortwo und natürlich ganz genau weiß, was es bedeutet. Wenn ich aber wirtschaftlich jetzt in diesem neuen Konstrukt starte, dann muss ich mir sehr genau überlegen, wie will ich denn überleben und was macht Sinn auch für die Märkte? Welcher Bedarf ist da? Vor allem für Elektrofahrzeuge. Und der ist im Kompaktwagensegment ist wirklich die größte Musik, die da spielt. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir das erste Auto, was wir in den Markt bringen oder die ersten Autos, dass das Kompaktwagen sind, die einen Tick größer sind, einfach auch viel größeres Volumenpotenzial dahinter ist. Und mit diesem Erfolg gehen wir quasi eins nach dem anderen. Wir haben jetzt das allerneueste Fahrzeug. Das ist sogar jetzt ein 4,70 Meter SUV, voll elektrisch. Sieht wunderschön aus. Die Mercedes-Benz-Kollegen, die designen unsere Fahrzeuge in Sindelfingen und da drin steckt eine Technologie live. Also du als Auto, na, das ist Wahnsinn. Wir haben da eine 800-Volt-Technologie, wo wir in 18 Minuten eine 100-Kilowatt-Batterie auf 80% laden. Das ist, wir nennen das Game Changer und jeder, der sich da auskennt, der bestätigt das. Das ist der Next Level für Elektromobilität. Und jetzt will ich aber auch an der Stelle ein bisschen so einen Grenzpflock einbauen. Das ist somit die größte Dimension, die wir anbieten wollen im Portfolio. Und natürlich haben wir immer noch eine große Motivation, dass wir auch wieder in kleineren Größen zur Verfügung stehen. Aber das ist so im Prinzip die Reihenfolge, wie wir jetzt an den Markt gegangen sind und unterwegs sind.
Mhm. Um das vielleicht mal gerade ein bisschen einzuordnen, also insbesondere sowas wie diese 800-Volt-Technologie, das ist ja etwas, was es wirklich noch nicht bei vielen Herstellern im Markt gibt und wo auch vermeintliche Technologieführer wie das Unternehmen, was jetzt man eigentlich nicht mehr kaufen sollte, Tesla, bis heute nicht gebacken gekriegt haben. So, ne? Also die sind immer noch auf 400 und ihr habt jetzt diese neue Technologie, die schnelleres Laden beispielsweise und höhere Effizienz ermöglicht.
So ist es. Und das natürlich verbunden mit einem wunderschönen Fahrzeug und auch Innenraum, das muss man sich wirklich einmal anschauen. Und an der Stelle verändern wir schon den Markt, indem wir jetzt mit Smart, mit solchen Fahrzeugen kommen. Wir fühlen uns da sehr wohl. Wir sehen mittlerweile im Straßenbild, sieht man auch unseren Hashtag One beispielsweise, sehr viel fahrende Hashtag 3, der kommt jetzt auch immer mehr. Das ist im Prinzip das Bruderfahrzeug ein bisschen in einer sportlicheren Ausführung. Und jetzt mit dem Hashtag 5, wir werden da auch überrannt aktuell, sage ich ganz ehrlich. Wir sind mitten im Start und haben wirklich tausende von Probefahrtsanfragen. Wir müssen gerade zusätzliche Autos anmelden, dass wir das überhaupt hinbekommen. Ja, wahnsinnig. Aber es ist eine Transformation und es ist natürlich erstmal auch sehr gut zu erklären, dass Kunden, dass Partner, dass diese Reise mitgehen. Mhm. Und das war sicher die letzten Jahre eine Aufgabe, aber wir sehen, wir ernten jetzt mehr und mehr die Früchte. Und ich will nochmal sagen, das heißt auch nicht, dass wir unsere DNA vergessen, die wir bei Smart haben. Die hat niemand vergessen. Wir haben ganz viele Menschen noch aus der alten Smart-Zeit, wenn ich es mal so benennen darf, auch Leute, die 98 beim Start dabei waren. Und wir haben alle ein Ziel, dass wir Smart erfolgreich machen und dass wir unsere DNA auch nicht vergessen.
Ja, das ist ein spannender Weg. Ich kann mir vorstellen, dass, du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt noch viele Leute aus dieser alten Community. Man merkt ja immer, also Menschen auf so Veränderungen mitzunehmen, das ist ja nicht so ganz einfach. Menschen mögen häufig Veränderungen irgendwie nicht, ne? Und jetzt kann ich mir vorstellen, vom kleinen Zweisitzer zu solchen Autos, die dann auch noch einen komplett anderen Antrieb haben, da eine Marke komplett zu transformieren, ist auch schon eine nicht ganz einfache Aufgabe. Wie sind da so eure Erfahrungen gerade? Funktioniert, also ja. Du sagst jetzt, ihr nehmt viele mit, aber da gibt's wahrscheinlich auch so Momente, wo es ein bisschen holpert.
Also ganz ehrlich, wenn du eine Transformation selbst, ja, und das ist ja eine massive Transformation, also wir haben ja einerseits mal die Autoindustrie in sich hat ja eine Transformation, da bewegt sich ja, da bleibt ja kein Stein auf dem anderen aktuell, wird ja alles diskutiert und in Frage gestellt. Wenn du dir dann vorstellst, dass du selber in einem Unternehmen bist, was noch on top zusätzlich sich auch nochmal massiv bewegt, und zum Teil früher oder antizyklisch in eine Richtung ganz klar konsequent bewegt, dann kannst du dir vorstellen, dass es bei uns nicht langweilig wird. Also ich würde sagen, von dem Anspruch, den wir an uns stellen, der ist schon hart. Also wir gehen da wirklich eine harte Linie und verfolgen die. Und warum, wie kann man das schaffen? Das ist einerseits, da muss man dran glauben und überzeugt sein, weil wenn ich jetzt drüber spreche mit meinen Investoren, wir haben 100 Autohäuser, die alle sagen, ich will da mit dabei sein und ich will Mitarbeiter einstellen, die diese Produkte zukünftig verkaufen, du glaubst ja nicht im Ernst, dass die das machen, wenn sie nicht selber begeistert und dran glauben durch das, was wir im Prinzip vorstellen. Also du musst Menschen überzeugen und ich bin der Meinung, du kannst es nur, indem es wirklich auch nachvollziehbar und echt ist. Also ich glaube, sowas kann man auch nicht irgendwie spielen. Da muss man wirklich eine Begeisterung haben, die auch authentisch ist. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das Nächste ist natürlich, dass du in der Kommunikation Menschen mit reinbringst, dass du wirklich so viel wie möglich mit denen sprichst. Ich weiß noch, damals habe ich mich ins Auto gesetzt und bin überall hingefahren und habe das alles persönlich gemacht. Das geht auch nicht mit einem Brief oder mit einem Videocall, sondern vertraut man auch den Menschen übrigens. Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Ja. Also, wenn du in sowas reingehst, da geht es nicht nur um die Story, da geht es nicht nur um die Produkte, da geht es auch um die Menschen, die Teil dieser Geschichte sind. Und das muss irgendwie alles passen. Und wenn man das richtig hingestellt bekommt, dann schafft man auch Transformationen. Und ob es jetzt bei Smart ist oder sonst irgendwo, da bin ich eigentlich überzeugt, dass das so der richtige Weg ist.
Das ist ein schöner Satz gerade. Das ist auch tatsächlich das, was ich natürlich auch in Bezug auf das, was ich so jeden Tag mache, immer versuche, Leuten nahezubringen. Menschen vertrauen Menschen, Menschen folgen Menschen viel, viel mehr, als das irgendeiner ja nicht greifbaren Entität wie einem Unternehmen der Fall sein könnte. Ne? Also von daher kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich will gleich nochmal auf eine Sache zurückkommen, die du gesagt hast, aber um das ein bisschen einzuleiten, erstmal die auf diese Transformation aufbauende Frage, die mich tatsächlich auch persönlich extrem bewegt in den letzten Jahren, weil, also wer mich kennt, weiß, ich war davor in der Politik und habe also auch so gesellschaftliche Veränderungen immer ja auch mit begleitet oder musste mit diesen umgehen. Und ich habe gerade so das Gefühl, ich habe das ja in der Begrüßung und in der Anmoderation schon gesagt, es ist ja, also Elektromobilität ist ja ein ganz seltsames Thema gerade, so kommunikativ. Ja. Also es ist so, wenn du ein neues Auto kaufst, was weiß ich nicht, einen großen V6 irgendwie mit 500 PS und whatever hat und du stellst davon ein Foto bei LinkedIn, bei Facebook, bei Instagram, es ist völlig egal und bist stolz auf dein neues Auto, dann kriegst du wahrscheinlich ein paar Neide, aber ganz viel Applaus und alle, yay, cooles Auto so. Wenn du ein richtig cooles Elektroauto kaufst und stellst davon ein Foto ein, wirst du auch ein paar Leute haben, die das total gut finden, aber du hast sofort, du bist wie so ein Magnet für eine ganz merkwürdige Gruppe von Menschen, die sofort anfangen, sich darüber lustig zu machen und auch fast schon aggressiv werden. Was ich gar nicht verstehe, warum andere Menschen aggressiv werden, wenn ich mir, sagen wir mal, ein Elektroauto kaufe. Also was hat das mit euch zu tun? Aber ne, also die wird ist ganz, ganz seltsame Reaktion. Was glaubst du, woher kommt es, dass Menschen so krass emotional, auch unterschiedlich, ne? Also manche super positiv, manche so wahnsinnig negativ auf dieses Thema Elektromobilität reagieren? Das ist ja bei keinem anderen, vielleicht bei Wärmepumpen noch, aber bei keiner anderen Technologie sonst der Fall.
Ja, das ist live, das ist tatsächlich ein Thema, das höre ich öfter und werde ich auch oft gefragt. Und meiner Meinung nach liegt es an was gar nicht so sehr mit Elektromobilität selber zu tun hat, sondern es geht eher um die Wahrnehmung, die vor, ich würde mal sagen, 2-3 Jahren schon stark gegolten hat. Der kein Elektroauto fährt, der zerstört die Umwelt oder ist böse oder macht was halt massiv falsch, bei gleichzeitig der Tatsache, dass ein Elektroauto einfach auch nochmal ein Tick teurer ist als jetzt ein Verbrennerfahrzeug. Und da geht es so in eine Richtung Bevormundung. Ja. Und ich glaube, dass das in Deutschland einfach jetzt niemand wirklich ertragen mag oder dass die herrschende Meinung einfach sagt, ich will nicht vorgeschrieben bekommen, welches Auto ich fahre. Ich will mich da selber dafür entscheiden. Wir leben ja auch in einem freien Land. Und ich glaube, da ist auch in der Wahrnehmung, was so presseseitig, politisch so das eine oder andere vielleicht falsch gemacht worden. Und ich weiß nicht, ob wir das eigentlich in der Form jetzt noch haben. Ich würde es nicht sagen. Gibt ja jetzt auch nicht wirklich Förderungen oder Ähnliches, ja, wo wir sagen, da ist jetzt ein großer Push an der Stelle. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich das gerade schön erholt, nachdem wir natürlich hier alle mal wieder auf der Erde angekommen sind. Also ich würde mal sagen, die letzten 2 Jahre, vor allem das letzte Jahr, das war jetzt kein Zuckerschlecken für Elektromobilität. Das hat man ja auch gesehen. Da sind wirklich einige Themen gegen uns gelaufen. Aber was ich jetzt sehe, ist, dass die Menschen ohne Druck plötzlich immer mehr verstehen, dass es eigentlich wirklich eine zukunftsorientierte Form ist, ein Auto zu fahren und dass es auch überhaupt kein Problem ist und dass man da keine Angst davor haben muss und dass einem niemand was vorschreibt, sondern dass man da eigentlich eher was dran haben kann und Vorteile hat, wenn man so ein Fahrzeug fährt. Und ich glaube, das setzt sich jetzt nach und nach durch. Ich schau mal, als es noch Nokia-Telefone gab und dann kamen nur die ersten iPhones, da haben die ersten auch gesagt, wieso soll ich denn jetzt so ein Telefon nehmen? Da ist die Batterie, die reicht gerade mal einen halben Tag und dann muss ich wieder aufladen und mein Nokia-Telefon, das ist irgendwie eine Woche lang, muss ich das nicht laden. Stell dir mal vor, was seither passiert ist, allein mit Handys.
Aber du hast schon recht, es gab damals auch niemanden, der hergekommen ist und gesagt hat, wer jetzt noch Telefone mit physischen Knöpfen und Tastatur verwendet, der ist was ganz Schlimmes. So, ne? Und das darf jetzt nicht mehr sein, sondern das ist, am Ende hat sich diese Technologie super schnell durchgesetzt, weil Menschen davon begeistert waren.
Ja. Und jetzt muss man eins dazu sagen, Live, jetzt gehen wir mal zurück. Verbrennerfahrzeuge werden seit über 100 Jahren massiv entwickelt. Überleg dir mal, wie viel Billionen Euro da drin steckt an Entwicklungsgeldern in dem Verbrennermotor. Und jetzt, wenn wir mal fair sind und zurückschauen, wie viele Jahre entwickeln wir denn Elektrofahrzeuge? Das sind doch jetzt
jedenfalls 10 Jahre wirklich oder 15 ernsthaft, Jahre. Ne? Ja, ja.
Und ernsthaft, auch die Budgets für dieses Thema, das ist doch noch gar nicht alt, das ist super jung. Mhm. Und ich bringe gerade ein Auto, was die Ladezeit halbiert darstellt und bei einer viel größeren Batterie von einem Auto auf das nächste. Das ist einfach unglaublich, was da an Technologie da ist und was sich da jedes Jahr im Prinzip ergibt. Deswegen, ich bin da absoluter Fan. Es wird sich durchsetzen, da bin ich 100% überzeugt davon. Aber ich zwinge es niemand auf und ich akzeptiere jeden. Und glaub mir, ich habe auch eine Familie, ich habe Nachbarn, ich habe Kollegen, die sagen, sie sind da erstmal noch auf Distanz und wollen lieber nochmal ihren Diesel fahren. Wenn die 40.000 Kilometer im Jahr fahren, dann ist das für mich auch okay. Gleichzeitig habe ich aber auch Menschen, die jetzt plötzlich kommen und sagen, sag mal, wie ist denn das mit dem neuen Auto? Das klingt ja echt spannend, kann ich das mal ausprobieren und so weiter. Also man merkt, wie das Interesse wirklich Richtung Elektromobilität jetzt gerade wieder zunimmt.
Ich glaube, du hast dann einen sehr guten Punkt gemacht, was diese Bevormundung angeht. Und die war natürlich auch tatsächlich, ich sag mal so, gesellschaftlich und politisch sehr stark, wurde sehr stark kommuniziert. Das ist, glaube ich, wirklich so der Fall gewesen. Dass das jetzt besser wird, wird hoffentlich ein bisschen helfen. Aber du hast vorher so einen schönen Satz gesagt, dass wenn man was verkaufen will, dann muss man auch selber begeistert sein von etwas. Und ich habe ehrlich gesagt, dass sozusagen dann mal die Verantwortung weg von Politik und Gesellschaft hin zu den Automobilkonzernen. Ich habe das Gefühl, dass sehr lange dieses Thema Elektromobilität auch dort genau so nicht behandelt worden ist, sondern dass da auch häufig so ein, ja, wir müssen das jetzt. Und ne, also jetzt vollkommen unabhängig von der Marke. Also ich sag mal einfach nur, wer sich den ersten ID3 anschaut, das, ne, brauchst du jetzt nichts zu sagen, sondern das sage jetzt ich, völlig unabhängig, die hatten da keinen Spaß dran. Also da, der atmet nicht aus, dass da der Hersteller sagt, boah, wir finden das richtig, richtig cool, let's go. So. Und ich kann mir vorstellen, dass auch ein Teil daher herrührt, diese Problematik, dass auf der einen Seite Beformung, auf der anderen Seite auch teilweise eher so ein widerwillig. Was sagst du da? Das ist jetzt die kritische Nachfrage hier.
Ja, da gehe ich jetzt wieder zurück und sage, weißt du, diese ganzen Firmen, das sind ja, wenn wir jetzt mal von deutschen Automarken sprechen, wirklich hoch erfolgreiche Unternehmen, die unfassbar viele Arbeitsplätze hier sicherstellen. Die haben ein Zulieferernetz. Da steckt so viel dahinter. Das ist unfassbar. Ja. Und wenn man es mal aus der Perspektive sieht, dann ist das wirklich alles vorbildlich, was in Deutschland gelaufen ist. Wenn ich also ein bestehendes, laufendes Geschäftsmodell habe, was mir jedes Jahr Gewinn abliefert, und das ist halt nun mal, das waren die Verbrennerfahrzeuge, ja, dann bin ich natürlich auch an der Stelle so ein bisschen zögerlich, wenn dann plötzlich jemand von links oder rechts kommt und sagt, jetzt muss es Elektroautos geben. Das ist dann immer erstmal, sage ich mal, ein Nebenarm oder ein Thema, was sich entwickeln muss. Und ich glaube, vor allem, wenn man dann wieder schaut, dass es dann an der Börse und die Bewertungen gibt, wie viel Gewinn macht denn so ein Unternehmen, was kommt denn da raus, dann hat man eigentlich immer eine Erwartung an so ein DAX-Unternehmen, dass da auch wirklich entsprechende Rendite stattfindet, auch im Aktienmarkt. Gleichzeitig wissen wir von einer anderen Firma, die hat halt über Jahre hier unfassbare Verluste schreiben können und hat alles in diese Entwicklung reingepulvert am Ende des Tages. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es muss immer, das ist ganz wichtig, dass du auch ein Geschäftsmodell hast, was sich trägt und irgendwo auch am Ende die Rechnungen bezahlt. Und in der Konstellation verstehe ich diese Zögerlichkeit. Am Ende weiß ich aber auch, wenn du nicht irgendwann dann umschaltest zu einem eher früheren als späteren Zeitpunkt, dann wirst du nicht erfolgreich vorne sein. Das geht gar nicht. Und diese Konsequenz dann durchzuziehen und das Investment durchzuziehen, ich glaube, da war vielleicht der ein oder andere zu spät, ja, um jetzt zu sagen, ich bin jetzt hier vorne und habe einen Vorsprung an der Stelle. Das ist aus meiner Sicht der Unterschied vielleicht von der einen zur anderen Marke. Mhm.
Was auch so etwas ist jetzt, ich so als Autofan hatte häufig den Eindruck, dass am Anfang, wo gerade eben auch deutsche Hersteller dann tatsächlich mit ein kleines bisschen mehr Kraft sich diesem Thema Elektromobilität gewidmet haben, dass die so ein bisschen den in meinen Augen gleichen Fehler gemacht haben wie Restaurants, die plötzlich vegetarisch anbieten. Du wirst wahrscheinlich fragen, hä, wo kommt jetzt diese Verknüpfung her? Aber ich versuche das mal so zu erklären. Wenn Restaurants auch vegetarische Gerichte anbieten, dann ist es häufig plötzlich mit Vollkorn oder irgendwas vollkommen ganz anderes und es wird völlig neu interpretiert und es wird dann immer irgendwie ganz fancy und irgendwas. Und also ich bin sehr, sehr häufig sehr vegetarisch unterwegs und ich würde statt irgendwie wenn wir jetzt auf Schwäbisch das machen, statt dann irgendwie eine Gemüsemaultaschen mit Tomaten, was weiß ich, Soße ganz aufwendig gemacht, würde ich einfach gerne eine vegetarische Maultasche mit einem Kartoffelsalat. Ganz Standard, klassisch, traditionell, aber halt ohne Fleisch. So. Und bei Elektromobilität war, glaube ich, genau das auch häufig der Fall, dass plötzlich diese Autos ganz, ganz anders waren und auf brutal Zukunft getrimmt, weil man hatte ja hier eine neue Technologie und so weiter. Ja. Und ich habe das Gefühl, das ändert sich auch gerade so ein bisschen. Also bei Mercedes, jetzt ist er auf dem EQS auch der Stern wieder vorne drauf, ne? Also ganz traditionell. Und ich habe den Eindruck, auch eure Autos, das Besondere bei euch ist ja nicht der Elektroteil, sondern auch vom Design, das ist so ein bisschen die Smart-DNA. Aber das ist jetzt nicht, dass man fancy Elektro sein möchte. Ja, oder wie würdest du das sehen? Habe ich da einen Punkt oder ist das?
Mindestens mal ein Punkt, dass meine Tochter, die ist 12, jetzt Vegetarier sein will und Vegetarierin und das jetzt auch wirklich durchzieht. Ich spreche dann immer mit ihr und frage, warum machst du das und so weiter. Und die zieht es wirklich durch. Ich bin unfassbar beeindruckt über diese Geschichte. Und da reden wir auch, was heißt es eigentlich, vegetarisch zu sein? Mhm. Und was sie ist, und das war jetzt nur ein kleiner Exkurs, weil du das sagst.
Grüße an dieser Stelle.
Also ich finde tatsächlich, mit Elektroautos haben wir die Chance, auch Autos nochmal viel innovativer und anders aufzustellen. Und da bin ich ein bisschen anderer Meinung, wie du sagst, weil ich finde, wenn du in einen heutigen Smart reinsitzt und den dann vergleichst mit einem, sage ich mal, ja, einem Verbrennerfahrzeug ähnlicher Größe von einem anderen Hersteller, dann habe ich das Gefühl, du bist eigentlich so, du sitzt in 5 Jahre zurück. Ja, also du sitzt in unserem Auto in der Zukunft und ich sag's jetzt mal frech, wenn einen anderen eher in einem älteren Fahrzeugsetup. Weil wir natürlich viel mehr Möglichkeiten haben. Mit dieser Plattform, die wir zur Verfügung haben, hast du einerseits einen super Elektroantrieb, Batterie, Ladegeschwindigkeit, alles, was da dazu gehört, auch die Performance des Fahrzeugs, ist manchmal ein bisschen unfair. Also da gibt es so Performance-Marken, die loben sich mit, was weiß ich, 500 und was weiß ich PS. Und dann kommen wir mit unserem Brabus-Fahrzeug und haben 650 PS live. Das ist völlig verrückt. Es ist auch nicht so, dass wir jetzt sagen, wir brauchen unbedingt 650 PS, aber für ein Elektroauto ist es einfach super easy, dass man da eine schnelle Antriebsleistung hinbekommt. Jetzt komme ich aber zurück. Durch diese Architektur haben wir so eine tolle Software, dass wir im Prinzip da drin, wie bei einem iPhone, mehr oder weniger alles anbieten können. Und du hast es wirklich so, dass das Fahrzeug alle 6 Wochen, 8 Wochen sich aktualisiert. Das heißt, wenn jetzt meine Kunden zu mir kommen, das tun die, und sagen, wir hätten gerne das und das und das, dann kann ich, wenn ich sehe, das wollen wirklich viele, kann ich zu unserer Entwicklung sagen, bitte schaut, dass wir dieses Feature reinbekommen. Ja, und das sind alle möglichen Geschichten. Also ich nehme immer das Beispiel mit der Lenkradheizung, die wir dann allen geschenkt haben, weil es im Auto schon drin war. Oder dass wir plötzlich sagen, jetzt ab jetzt kannst du dein E-Bike anstecken ans Auto und laden. Oder deinen Elektro-Grill, wenn du irgendwo bist oder sonst irgendwas. Also solche Funktionen sind da im Nachhinein aktivierbar. Aber auch jetzt im Bedienkonzept beispielsweise, wenn du da irgendwie sagst, ich will lieber das so haben oder ich will eine Stufe der Rekuperation, die wie im Segelmodus ist, beispielsweise war eine Rückmeldung, okay, dann haben wir das einfach entwickeln lassen und über Over the Air ins Auto geschickt. Und diese Technologie, diese Schnelligkeit, das ist ein Riesenunterschied zu den, sage ich mal, Fahrzeugen, die wir bisher kennen. Und das macht einen Riesenunterschied.
Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube halt, dass viele Hersteller am Anfang das, was du mal so als die DNA bezeichnet hast, nicht mehr wirklich gelebt haben. Ne? Also wenn man jetzt die Autos sich von euch anschaut, jetzt unabhängig von dieser Größenfrage, die ja auch einfach technisch und wirtschaftlich bedingt ist heute, spürt man da ja in jedem Fall, also man spürt den Smart. So, ne? Also auch von allem, wie die Wirkung ist, die Haptik, alles. Es ist ein Smart. So. Es gab aber in dieser Anfangszeit der Elektromobilität eben ganz viele Hersteller. Wie gesagt, ich darf ja die anderen Automarken nennen. So ein iX3 von BMW. Das war einfach, da war nichts von BMW mehr übrig. Der ID3 und auch ehrlich gesagt auch bei Mercedes. Ne? Also der erste EQS, der hatte zu wenig von der S-Klasse. Da war die DNA nicht mehr. Also jedenfalls so als Schwäbischer. So. Ja, und das ändert sich gerade. Und ich habe das Gefühl, es waren zu viele Änderungen auf einmal. Also der Antriebsstrang war ein anderer. Das, wie man Energie ins Auto reinbringt, hat sich verändert. Und dann plötzlich noch alles andere auch. Ich glaube, das war schon so aus so einem Change-Management-Blickweise her sehr viel auf einmal.
Live, ich glaube, ich würde es ein bisschen einfacher formulieren, weil ich es so für mich empfinde. Mhm. Weißt du, was du nicht machen darfst? Ein Elektroauto bauen und dann denken, es ist nicht wichtig, dass es nicht schön ist. Nur weil du Elektroauto. Weißt du, was ich meine?
Ja, definitiv.
Ein Auto, die individuelle Mobilität, die ist und bleibt weiterhin ein wichtiges Thema, ganz speziell auch in Deutschland. Weil wir zum einen natürlich von A nach B fahren wollen, das ist richtig, wir wollen uns da entsprechend gut fühlen und wir wollen, dass das Auto das kann, was wir erwarten. Gleichzeitig ist es aber auch ein Ausdruck nach außen. Ja. Ich sage, ich fahre dieses Auto, weil es zu mir passt und weil ich in so einem Auto gesehen werden will. Das ist ja eine bewusste Entscheidung, da muss man ja auch schon ein bisschen Geld hinlegen. Und wir bei Smart, das war uns immer ganz wichtig und das ist es auch, und deswegen der Hashtag 5, der das neue Fahrzeug ist, der beste Beweis, dass das wirklich ernst gemeint ist. Wir haben ein Auto gebaut, das überhaupt gar nicht wie ein Elektroauto aussieht.
Richtig.
Das ist ein boxy Design, wie es hier die Mercedes-Designer sagen, wo man eigentlich sagen würde, das ist doch im Prinzip ein SUV-Design und kein Elektrofahrzeug-Design. Und dann sage ich dir aber, das sieht so aus, wie wenn es eckig ist, ist es gar nicht. Es ist ein super cleveres Design mit keiner Kante. Es sieht aber so ein bisschen aus. Es ist aerodynamisch super clever gebaut, weil wir denken, dass das unseren Kunden gefällt. Warum? Weil sie höher sitzen wollen, weil sie eine Übersicht haben wollen, weil sie den modernen Kombi fahren wollen. Der moderne Kombi ist ein SUV. Ja, und das ist die Wahrheit. Und da haben wir im Prinzip an der Stelle keinen Kompromiss gemacht. Wir haben jetzt nicht gesagt, das ist die aerodynamischste Flunder, die es gibt, sondern wir haben gesagt, das ist ein wunderschönes Auto im SUV-Aufbau, wie es gewünscht ist, wie es verkauft wird, aber es hat eine super High-Tech-Elektroplattform drunter.
Ja, du hast gerade gesagt, ein Elektroauto muss trotzdem gut aussehen und wahrscheinlich eher sogar erst recht gut aussehen, damit auch Leute, die vielleicht skeptisch sind, sagen, oh, ob ich jetzt Elektro wollen würde, weiß ich nicht, aber was ist das geil? Das brauche ich, um es jetzt mal sehr deutlich zu sagen. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das, also man merkt ja, diese Message ist ja jetzt auch herstellerübergreifend deutlich mehr angekommen. Die sehen ja alle plötzlich wieder viel, viel, viel besser aus. Was glaubst du, wie geht es weiter mit dem Thema? Also wie siehst du es? Also du hast ja schon gesagt, das wird sich durchsetzen, ist deine These. Wie siehst du so die Zukunft der Mobilität? So grundsätzlich sind ja ganz viele Fragen eigentlich, die da gerade sind. Autonomes Fahren, Individualmobilität, ja oder nein? Wird es elektrisch? Was ist so dein Blick auf die Zukunft?
Also ich die Zukunft, die passiert gerade. Wir sind mittendrin. Ja, es ist jetzt nicht so, dass wir darauf warten müssen, dass jetzt irgendwo ein Knall kommt und plötzlich passiert was, sondern das passiert jeden Tag. Auch wenn du jetzt die Zahlen dir anschaust, zum Beispiel in Deutschland diesen Jahres, die Elektromobilität, die hat da wieder ein ganz großes Wachstum. Das passiert, während wir sprechen, dass Autos immer mehr selber können und helfen, Unfälle zu vermeiden, weil sie einfach da sind, aufpassen, dass Menschen verstehen, wow, wie cool ist das denn, wenn ich diese Funktion habe, ich kann sicher sein, dass jemand Zweites, nämlich das Fahrzeug selber, noch mit aufpasst, während ich fahre. Und es nervt nicht nur, sondern es ist wirklich auch eine Sicherheit. Das passiert jeden Tag und es wird immer weiter ausgebaut. Das heißt, die Elektrofahrzeuge, die haben eine bessere Ladeperformance, schauen unser neues Auto an, die kommen mit ihrer Reichweite fast 600 Kilometer weit, obwohl sie ein SUV sind und keine Flunder an der Stelle. Mhm. Die haben Funktionen, die wirklich Spaß machen, wie irgendwie ein tolles Soundsystem von Sennheiser an der Stelle. Und das autonome Thema, das ist eher der nächste Game Changer in dem Spiel, das wird ja auch entwickelt. Also wir haben natürlich hier in Europa ganz großartige Marken, wie Mercedes und Co., die das nach vorne treiben. Aber jetzt zum Beispiel in Asien fahren wir auch schon mit Level-3-Fahrzeugen durch die Gegend, mit unseren Smart-Fahrzeugen. Da ist ja gerade so ein bisschen die Technologiewelt, Videosensorik gegen Radar.
Wo steht ihr da?
Wir sind beim Radar, LIDAR, ganz klar. Und da musst du dir nur vorstellen, dass diese Technologie jetzt so sicher gemacht werden muss, dass man wirklich sicherstellen kann, dass Menschenleben da einfach auch geschützt sind. Ja. Weil die kritischen Situationen, die gibt's ja, die sieht man auch in der Presse. Und wenn man das in den Griff kriegt und es da arbeiten ganz viele jeden Tag dran, dann wird es kommen und wird da sein, so wie es heute auch schon ist. Jeder von uns, der ein neueres Fahrzeug hat, der hat schon diese teilautonomen Funktionen und schätzt sie und nutzt sie. Und es wird immer stärker kommen. Da bin ich überzeugt.
Da habe ich ehrlich gesagt auch den Ansatz von Tesla nie verstanden, zu sagen, rein optisch zu arbeiten. Weil ich meine, das sagt einem der Menschenverstand ja schon, wenn Nebel ist, dann kommt eine Kamera nicht weiter. Also für alle, die sich damit nicht beschäftigen, die haben versucht, irgendwie alle Radar- und LiDAR-Systeme aus dem Auto zu verbannen, nur noch mit Kameras zu arbeiten. Hat bei mir ein großes Störgefühl ausgelöst. Also von daher bin ich froh, dass ihr da anders unterwegs seid.
Ja, wir müssen unbedingt mal jetzt eine Testfahrt für dich hier organisieren.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Also das ist, ich hoffe da jetzt sehr drauf. Noch eine Frage generell zu Smart und mich interessiert so ein bisschen, wir haben ja schon ein bisschen, wie man so eine Marke auch transformiert, jetzt sehr viel darüber gesprochen. Smart ist aber heute ja, so sehe ich es ja, deutlich internationaler auch noch als früher. Ihr seid, weiß nicht, ob ihr weltweit aktiv seid, aber auf jeden Fall in vielen Bereichen. Jetzt unterscheiden sich aber ja auch ganz viele Anforderungen und auch Geschmäcker und Bedürfnisse an Autos weltweit teilweise extrem. Hast du den Eindruck, dass das etwas ist, was sich gerade ändert, dass das vielleicht mehr zusammengeführt wird, dass das, dass sich die Autos dann irgendwann international immer mehr ähneln, oder ist vielleicht durch Elektromobilität sogar noch viel einfacher, auch auf lokale Bedürfnisse einzugehen?
Ja, also ich glaube, das ist in Summe ein Wettrennen, ja, von verschiedenen, sage ich mal, ja, Nationen oder Kontinenten, die jetzt natürlich die Mobilität neu besetzen wollen. Aber generell grundsätzlich glaube ich, dass es da jetzt in der Gesamtrichtung jetzt nicht so riesige Unterschiede gibt, ja. Das heißt, wenn wir jetzt davon sprechen, wie eine zukünftige Mobilität aussieht, dann ist ein großer Teil davon für mich Elektromobilität und auch das Thema autonomes Fahren. Und dann ist es klar, dass wenn ich diese Kompetenz besetze und weiterentwickle, dann wird das überall auf der Welt funktionieren, meiner Meinung nach. Natürlich gibt es immer Ausprägungen, weil du in verschiedenen, sage ich mal, Marktfeldern oder Umfeldern hast du Kunden, die vielleicht andere Ansprüche haben, aber das sind Ausprägungen, die da gestaltet werden. Ich mache ein Beispiel. Wenn du heute in Asien unterwegs bist, ganz speziell in China, dann musst du sehr, sehr hohe technologische Softwarekompetenz bringen in der Individualisierung und in Features, die da zur Verfügung stehen. Stärker als es in Europa Stand heute ist. Trotzdem entwickelt sich Europa auch immer mehr in diese Richtung, dass ein Kunde, der in ein Auto kommt, auch schon ein anständiges Display haben will und ein tolles Bedienkonzept und da einfach Funktionen erleben will, wie er es vielleicht von seinem Handy auch kennt. Das entwickelt sich bei uns auch. Vielleicht nicht so verspielt, wie es in China jetzt der Fall ist. Das meine ich mit der unterschiedlichen Ausprägung. Mhm. Generell entwickeln wir uns eigentlich alle in die gleiche Richtung.
Mhm. Bin ich sehr gespannt, wie das auch weitergeht, weil also vor 15 Jahren oder so haben sich die Autos weltweit ja noch teilweise extrem unterschieden, auch in ihren kompletten Konzepten, Größen und alles. Und ob es tatsächlich da mal so einen Weg gibt, dass die Hardware ähnlicher ist, aber dann halt über Softwarefragen dann halt die Individualisierung stattfindet. Ja,
genau.
Ja. Wie siehst du da, das ist die schwierigste Frage jetzt von allen wahrscheinlich, so ganz grundsätzlich die Zukunft des Standorts Deutschland, was Automobile angeht?
Ja. Also, ich glaube, es ist ein Wettrennen und es gibt irgendwann den Moment, wo der Startschuss gefallen ist. Dieser Moment liegt hinter uns, so sehe ich das. Und ich glaube, wir hatten jetzt nicht den perfektesten Start. Und Deutschland ist es meiner Meinung nach gut beraten, jetzt ganz schnell loszurennen und, sage ich mal, sicherzustellen, dass jeder rennt. Und zwar in die richtige Richtung. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man eine Richtung kennt, dass man das Ziel kennt. Das ist, glaube ich, wirklich der absolute Erfolgsfaktor. Wo will ich eigentlich hin? Wir haben gerade vorher drüber gesprochen, mit dem Thema Elektro versus Verbrenner und so weiter. Also ich brauche eine klare Strategie und dann muss ich rennen. Wenn das aber dann gegeben ist, und ich glaube, das traue ich hier jedem zu, dann haben wir da gute Chancen, hat der Standort Deutschland alles, was man braucht. Also wir kommen zurück zu diesen schwäbischen Werten. Dieses Land ist ja nicht nur, basiert ja nicht nur auf Schwaben, aber ich glaube, wir haben so tolle Möglichkeiten, wirklich an vielen Stellen, die wir einfach jetzt in diese neue Zeit überführen müssen und uns anpassen müssen. Wir müssen verstehen, es funktioniert nicht mehr so, wie es war. Jetzt umdenken, bumm, neues Ziel. Und Vollgas. Und genau, wenn wir das hinkriegen, dann mache ich mir keine Sorgen. Aber das Rennen ist schon losgegangen. Das ist nicht, wir warten, müssen nicht warten, sondern wir müssen jetzt hinterher. Ganz schnell.
Ich glaube, das war ein ganz großartiges Schlusswort zu einem richtig spannenden Gespräch über Autos und Mobilität und Technologien. Also mir hat es großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Bitteschön, hat mir auch Spaß gemacht.
Großartige Insights. Jetzt fehlt dann nur noch so die allerletzte Frage, die ich immer ganz am Ende stelle, wenn du demnächst in deinem, keine Ahnung, ob du ein Hashtag 5 oder was auch immer fährst von euch, wenn du dann in deinem Hashtag 5 unterwegs bist und Zeit hast und Podcast hörst und dann wahrscheinlich ab jetzt immer die Chefetage hörst, wen würdest du denn gerne mal bei mir hören? Hast du so einen Shoutout, eine Empfehlung? Ja, wen soll ich mal fragen?
Das ist keine einfache Frage, wenn man die so ad hoc beantworten soll. Ich habe mir Folgendes überlegt, weißt du, weil ich ja natürlich gerne Podcasts spreche, jetzt glücklich bin, dass ich bei dir sein darf. Gleichzeitig habe ich natürlich auch Menschen um mich herum, die auch meine Podcasts anhören und mir immer wieder Feedback geben. Und einer davon ist ein wirklich guter Freund, langjährig, der eine ganz tolle Unternehmensgruppe aufgebaut hat und immer größer wird. Auch ein Schwabe. Und ich würde den Stab ihm zuwerfen, weil er immer so toll meine Podcasts kommentiert und mir da immer die Daumen hoch schickt, dass du mal mit ihm sprichst. Und das ist der Ralf Lehleuter, der die MAFU-Gruppe verantwortet. Und bin ich mal gespannt, wie er damit umgeht.
Ich werde es probieren. Ich bin auch gespannt. Dann ja, schon mal hier Grüße an dieser Stelle. Da kommt eine E-Mail.
Sehr gut. Ja, ich werde dann kündigen.
Sehr gut. Vielen, vielen herzlichen Dank, Wolfgang. Das war total spannend. Wenn es euch da draußen auch gefallen hat, wenn dir es da draußen auch gefallen hat, dann ja, lass auf jeden Fall ein Like da, rezensier, was auch immer bei dir auf der Plattform, wo du das hörst, möglich ist. Und wenn du das nicht schon lange getan hast, abonnier die Chefetage. Das ist ganz wichtig. Dann bist du nämlich beim nächsten Mal auch mit dabei und teile den Podcast in deinem Netzwerk. Und dann freue ich mich drauf, dass wir uns ganz bald wiederhören. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Dankeschön fürs Dasein. Macht's gut.